Politik.
Heute, vor dem Prozessbeginn gegen Slobodan Milosevic, der letzte Diktator Europas, wird zur Verantwortung gezogen. Eine Sendung von Jede Pilar Weißkopf.
Ugarte Pinochet, der Ex-Diktator Chiles, Alberto Fujimori, Ex-Präsident Perus, Ex-Junta-Chef Rafael Videla aus Argentinien, Guatemalas Ex-Diktator General Efrain Rios Montt, Israels Premier Ariel Sharon haben eines gemeinsam. Gegen sie alle wird ermittelt. Teilweise sind Verfahren eröffnet worden. Die Zeiten, in denen sich Staatsmänner für verbrecherische Politik vor juristischer Verfolgung sicher wähnen konnten, sind vorbei. Morgen, am 12. Februar 2002, beginnt vor dem Internationalen Gerichtshof für das ehemalige Jugoslawien in Den Haag der Prozess gegen den letzten Diktator Europas, gegen Slobodan Milosevic, den Ex-Präsidenten Jugoslawiens, den der serbische Journalist Slavoljub Djukic so charakterisierte.
Er war Titoist, ein radikaler Kommunist, ein Gegner Titos, ein Jugoslawe und Nationalist, ein Kriegstreiber und ein unermüdlicher Friedensstifter.
Slobodan Milosevic, den Richard Holbrooke, ehemaliger US-Sonderbeauftragter, als das Genie des Bösen bezeichnete, provozierte die NATO im Kosovo zu einem bis heute umstrittenen Krieg. Slobodan Milosevic wurde in der ausländischen Presse und von seinen Verhandlungspartnern gepriesen als Politiker mit westlichem Schliff und weltmännischem Charme, gerühmt als instinktsicherer Stratege, aber auch gefürchtet als gerissener Narzis mit kalter Intelligenz, als serbischer Nero.
Das war einmal. Heute ist das ehemalige Jugoslawien zerfallen. Slowenien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina und Mazedonien sind souveräne Staaten. Das Kosovo de facto ein internationales Protektorat. Die verbliebene Bundesrepublik Jugoslawien, bestehend aus Serbien und Montenegro, eine fragile Föderation.
Im Oktober 2000 wurde der Belgrader Diktator in einem Volksaufstand gestürzt. Nur 8 Monate später ließ ihn der serbische Premier Zoran Cinjic auf massiven US-amerikanischen Druck hin in einer Nacht- und Nebelaktion nach Den Haag überstellen. Gegen den Willen des jugoslawischen Präsidenten Kusturica und trotz eines Urteils des jugoslawischen Verfassungsgerichtes, das die Überstellung untersagte. Seitdem sitzt Milosevic in Untersuchungshaft des Jugoslawien-Tribunals.
Hinter ihm liegen 4 verlorene Kriege, ein Jahrzehnt der Gewalteskalation und des ungeheuren Leidens. Die erschütternde Bilanz: mehr als 300.000 Tote, 2 Millionen Vertriebene, eine ruinierte Wirtschaft, eine zerstörte Kultur.
Für seine menschenrechtsverachtende Gewaltpolitik ist er vor dem UN-Strafgerichtshof angeklagt. Das Tribunal ist 1993 etabliert worden unter dem Eindruck der schockierenden Massenexekutionen, Massenvergewaltigungen und ethnischen Säuberungen in Bosnien. Der Bochumer Völkerrechtler Hans-Joachim Heinze.
Das Ad-hoc-Tribunal in Den Haag beruht nicht auf einem Gesetz, sondern es beruht auf einer Entscheidung des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen. Das ist eine Entscheidung, die unter Kapitel 7 der UN-Charta angenommen wurde und die eine Zwangsmaßnahme gegen einen Mitgliedstaat der Vereinten Nationen darstellt.
Das Gericht ahndet Verbrechen, die ab 1991 im ehemaligen Jugoslawien begangen wurden. Allerdings nicht jede Art von Verbrechen, sondern ausschließlich schwere Verstöße gegen das Völkerrecht. Zu beachten ist, dass die strafrechtlichen Normen nur zum Teil auf dem humanitären Völkerrecht basieren. Professor Fischer, akademischer Direktor des Instituts für Friedenssicherungsrecht und humanitäres Völkerrecht, differenziert.
In den Genfer Abkommen, in den Zusatzprotokollen gibt es nicht sehr viele Artikel über die schweren Verstöße und die schweren Vergehen. Aber neben diesem anwendbaren humanitären Völkerrecht hat sich das internationale Strafrecht entwickelt. Und im internationalen Strafrecht findet man die Normen, die für die Bestrafung sorgen. Das ist einmal durch Gewohnheitsrecht entwickelt worden und ist dann kodifiziert worden, also festgelegt worden in den Statuten für die beiden Tribunale, nämlich für das Jugoslawien-Tribunal und für das Ruanda-Tribunal, aber auch im Statut des Internationalen Strafgerichtshofs, der demnächst in Den Haag entstehen wird.
In den Artikeln 2 bis 5 des Statuts des Jugoslawien-Tribunals sind die zu ahndenden Verbrechen festgelegt.
Schwere Verletzungen der Genfer Abkommen von 1949. Verstöße gegen die Gesetze oder Gebräuche des Krieges, Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
Angeklagt werden nicht Staaten, sondern nur natürliche Personen. Deren persönliche strafrechtliche Verantwortung, unabhängig von ihrem Status, seien es auch Staats- oder Regierungschefs, regelt Artikel 7 des Statuts. Andrew Keeley, Vertreter der Anklage im Christich-Prozess, erklärt.
Ein Angeklagter kann nach unserem Statut auf zwei Arten für Verbrechen zur Verantwortung gezogen werden. Auf der Basis des Artikel 7.1, der sich auf die persönliche strafrechtliche Verantwortung bezieht. Ein Beispiel dafür würde sein, wenn ein Militärbefehlshaber seinen Soldaten befiehlt, alle Einwohner eines Dorfes zu töten, vorausgesetzt, wir können beweisen, dass er es angeordnet hat. Verantwortung unter Artikel 7.3 würde bedeuten, dass der Befehlshaber es nicht angeordnet hat, er aber hinterher herausfindet, dass die Soldaten massenhaft Menschen in einem Dorf getötet haben. Er hat es nicht angeordnet, er findet es später heraus, aber er bestraft es nicht. Das wäre die Verantwortung unter Artikel 7.3.
Milosevic wird in Den Haag der Prozess gemacht wegen Verbrechen in Kroatien, Bosnien und im Kosovo. In allen drei Klagen wird er aufgrund der Artikel 7 Absatz 1 und Artikel 7 Absatz 3 angeklagt. Carla Del Ponte, die Chefanklägerin des Tribunals, beschuldigt ihn der Verbrechen gegen die Menschlichkeit und der Verstöße gegen die Gesetze und Gebräuche des Krieges im Kosovo in der Zeit zwischen Oktober 1998 und Juni 1999. Ebenfalls für diese Verbrechen und darüber hinaus auch noch für schwere Verstöße gegen die Genfer Konventionen von 1949 in Kroatien und Bosnien-Herzegowina zwischen den Jahren 1991 und 1995 wird Milosevic sich verantworten müssen. Zudem hat die Haager Staatsanwaltschaft Milosevic Völkermord in Bosnien zur Last gelegt.
Mit Milosevic angeklagt sind vier weitere Personen. Der serbische Präsident Milutinovic, der frühere stellvertretende jugoslawische Ministerpräsident Sajinovic, der ehemalige Stabschef der jugoslawischen Armee Ojdanic und Stojljković, einst serbischer Innenminister. Keiner dieser Angeklagten befindet sich bisher in Den Haag. Jean-Jacques Jory, diplomatischer Berater des Tribunals, über den Verbleib der Mitangeklagten.
Die anderen sind zum Teil immer noch in Serbien. Milutinovic zum Beispiel, der zur Zeit des Krieges in Kosovo Präsident Serbiens war, ist immer noch Präsident der Republik Serbien und genießt parlamentarische Immunität in Serbien. Die drei anderen sind zurzeit nicht bekannt, wo sie sich aufhalten.
Doch vorerst sitzt Milosevic allein auf der Anklagebank. Im August 2001 begann das Vorverfahren. Fünf Anhörungen und Statuskonferenzen haben unter dem Vorsitz des britischen Richters Richard May stattgefunden. In dem Vorverfahren sollte das Prozedere des Prozesses zwischen Verteidigung, Richter und Anklage verhandelt werden.
In der Anhörung am 30. Oktober wurde Milosevic auf Antrag der Anklage die Kosovo- und Kroatien-Anklage in serbischer Sprache vorgelesen. Der einstige Machtpolitiker wird darin beschuldigt, in Kroatien zwischen August 1991 und Juni 1992 ein Terrorregime etabliert zu haben. Mord an hunderten Kroaten und Vertreibung von mindestens 170.000 Kroaten und Nichtserben wird ihm zur Last gelegt. Bedient hat sich Milosevic dazu der serbischen und der jugoslawischen Armee, der Polizei und Paramilitärs.
Die Kosovo-Anklage skizziert zunächst die Lebensläufe der Angeklagten, gibt einen Abriss der politischen Entwicklung im Kosovo, bevor sie zu den einzelnen Verbrechen kommt, die zwischen Oktober 1998 und Juni 1999 begangen worden sein sollen. Verbrechen von unerträglicher Brutalität werden aufgezählt. Es tauchen Bilder von geschundenen Leichen in Massengräbern auf. 900 Kosovo-Albaner sollen ermordet worden sein. Auf 22 Seiten werden die Namen der identifizierten Toten aufgezählt. Schilderungen werden hinzugefügt von Vergewaltigung, Folter, Plünderung, Zerstörung der Dörfer und systematischer Vertreibung von 800.000 albanischen Zivilisten aus dem Kosovo.
Als damaliger Präsident Jugoslawiens, Oberkommandierender der jugoslawischen Armee und Vorsitzender des Obersten Verteidigungsrates sei Milosevic für die geplanten und koordinierten Verbrechen verantwortlich, die von seinen Untergebenen in Armee und Polizei begangen worden sind, heißt es. So bedrückt die Zuhörer im Gerichtssaal den Ausführungen der Staatsanwaltschaft folgten, so unberührt gab sich Milosevic. Er quittierte die Anklage mit den plakativen Worten:
Langweilen Sie mich nicht, indem Sie mir Texte vorlesen, die auf dem intellektuellen Niveau eines siebenjährigen Kindes verfasst wurden. Ich korrigiere mich, eines geistig zurückgebliebenen siebenjährigen Kindes.
Dennoch, am 11. Dezember musste Milosevic sich auch noch die Anklageschrift zu Bosnien-Herzegowina anhören, die er schlicht für absurd hält. Völkermord und Mittäterschaft an Völkermord in der Zeit zwischen 1992 und 1995 werden ihm vorgeworfen. Er hingegen hält die Klage für eine fabrizierte Rechtfertigung für die Verbrechen, die bei der NATO-Aggression gegen sein Land und seine Nation begangen worden seien.
Rund 500 Dokumente will die Staatsanwaltschaft allein für die im Kosovo begangenen Verbrechen als Beweismittel vorlegen. 90 Zeugen sollen aufgerufen werden. Die drei Klagen, Kosovo, Kroatien und Bosnien-Klage, werden gemeinsam verhandelt. Ein erster Sieg Carla Del Pontes, die gegen die richterliche Entscheidung, die Kosovo-Klage gesondert zu verhandeln, Einspruch eingelegt hatte. Damit hat sie sich mit ihrer Einschätzung durchgesetzt, dass dem Vorgehen in Kosovo, Kroatien und Bosnien ein gemeinsames Motiv, eine Strategie zur Schaffung eines Großserbiens zugrunde gelegen hat.
Zunächst wird mit der Beweiserhebung im Kosovo-Fall begonnen. Am 1. Juli soll mit den Klagen Kroatien und Bosnien fortgefahren werden.
Selbst wenn es offensichtlich ist, dass die Verbrechen begangen wurden, wird es schwierig sein, Milosevics individuelle, strafrechtlich relevante Verantwortung nachzuweisen. Vor seinem Sturz ließ Milosevic Beweismaterial vernichten. Es ist anzunehmen, dass dem Gericht schriftliches Beweismaterial nur in begrenztem Umfang vorliegt. Horst Fischer zeigt sich dennoch zuversichtlich.
Es kann durchaus sein, dass es die ein oder andere Tat gegeben hat, die man wo man den Zusammenhang zwischen dem Täter und der Tat und Milosevic nicht nachweisen kann. Das wird sicherlich in dem Verfahren vorkommen, aber man hat eben so viele Taten zur Last gelegt, dass ich überzeugt bin, dass am Ende nicht nur ein faires Verfahren durchgeführt wird, sondern dass man ihm auch nachweisen kann, von diesen Verbrechen gewusst zu haben. Nicht von jedem individuellen Verbrechen, aber sicherlich von einer Vielzahl.
Außer auf schriftliche Dokumente kann sich die Staatsanwaltschaft auf Geheimdienstmaterial wie abgehörte und mitgeschnittene Telefonate stützen. Aber auch öffentlich zugängliche Quellen wie Ansprachen, Reden, Medienauftritte und Fotos der Angeklagten dienen als Beweise. Ein weiterer Teil der Beweismittelerhebung sind, so Stefan Vespi, Ankläger am Tribunal,
die Ergebnisse von Exhumierungen, forensische Ergebnisse. Srebrenica als typischer Fall wurden, glaube ich, 2 Dutzende von Massengräbern ausgehoben bisher und ausgewertet. Sie finden Hunderte von Augenbinden zum Beispiel oder notdürftig die Binden, mit denen die Hände hinter dem Rücken zusammengebunden werden. Und wenn sie dann eine Leiche in Zivilkleidern exhumieren, eben dessen Augen verbunden sind und die Hände hinter dem Rücken zusammengebunden, dann ist eben, brauchen sie keinen Experten, um zu wissen, dass diese Person ein Opfer eines Kriegsverbrechens ist und eben nicht ein normales Schlachtopfer in einem bewaffneten Kampf. Das sind typische Beweismittel. Sachen wie Augenbinden oder auch eine Uhr, die stehen geblieben ist im Zeitpunkt der Exekution, die sind tatsächlich nachher noch verfügbar und sind wichtige Beweismittel, zum Beispiel zur Tatzeitfeststellung im Gerichtssaal.
Unterstützung in der Beweismittelerhebung erfahren die Ankläger auch durch Menschenrechtsorganisationen. So kann sich die Anklage im Kosovo-Fall auf einen 600 Seiten starken Bericht von Human Rights Watch stützen. Die größte US-amerikanische Menschenrechtsorganisation hat die Vertreibung der Kosovo-Albaner systematisch dokumentiert.
Die Zeugen gehören zu den wichtigsten Beweismitteln. Zumeist sind es Opfer, die Gräueltaten erlitten haben und bezeugen können. Aber nicht immer. Manchmal sind Zeugen auch die Täter. Beispiel die noch immer wegen Kriegsverbrechen und Völkermord gesuchten Serben Ratko Mladic und Radovan Karadzic. Der Psychiater Karadzic war Präsident der Republika Srpska, Ratko Mladic Chef der serbischen Armee in Bosnien. Andere, deren Zeugenaussagen von großer Bedeutung gewesen wären, sind ermordet worden. Insgesamt sollen von der serbischen Polizei in den vergangenen Jahren mehr als 300 politische Morde verübt worden sein. Prominente Opfer, der ehemalige Vize-Innenminister Radovan Stojčić und der Freischärlerführer Arkan. Er und seine Milizen sollen im Kroatienkrieg im Auftrag von Milosevic Dutzende von Massakern verübt haben. Es wird vermutet, dass auch der ehemalige serbische Präsident Ivan Stambolic einem Mordanschlag zum Opfer gefallen ist.
Als Sprachrohr und juristische Rückendeckung für Milosevic fungiert das internationale Komitee zur Verteidigung von Slobodan Milosevic. Ramsey Clark, Vorsitzender des Komitees und früherer Justizminister der USA, kündigte peinliche Enthüllungen über die Balkanpolitik des Westens an.
Immerhin hofierte der Westen 1995 Milosevic, um endlich den Krieg in Bosnien mit dem Dayton-Abkommen beenden zu können. Damals war es Milosevic, der Hardliner wie Karadzic zum Einlenken brachte. Wodurch und mit welchen Mitteln ist unbekannt. Fakt ist aber, dass letztlich die Serben erhebliche Zugeständnisse machen mussten. Fakt ist auch, dass die westlichen Staaten darauf brannten, endlich die Hunderttausende nur zeitweise geduldeten Bürgerkriegsflüchtlinge möglichst bald nach Bosnien zurückzuschicken. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage:
Sind Milosevics Drohungen Ausdruck von Hybris oder erwartet Carla Del Ponte tatsächlich noch belastendes Material über die Balkanpolitik westlicher Politiker im Bosnien-Konflikt? Diese Spekulationen weist die Chefanklägerin eindeutig zurück.
Von Milosevic erwartet überhaupt nichts, nachdem er sich so benommen hat in den ersten drei Verhandlungen. Aber wer weiß, vielleicht die Zeit kann auch einige andere Gedanken bei ihm erwecken. Ich weiß es nicht, aber zurzeit erwarte ich überhaupt keine.
In der Tat, es fällt schwer, in dem Angeklagten den Despoten und Staatsmann von einst wiederzuerkennen. In den Medien wird von dem Meister der Täuschung und dem Herrn des Konflikts von einst ein ganz neues Bild gezeichnet. Seine Einlassungen vor Gericht werden als autistischer Protest gewertet.
Milosevic versuchte, sich dem Prozess auf seine Art zu entziehen. Bereits in der ersten Anhörung des Vorverfahrens im Juli 2001 weigerte er sich, auf schuldig oder unschuldig zu plädieren. Stattdessen agitierte er so intensiv gegen das Gericht, dass Richter May ihm wiederholt das Mikrofon abschaltete. Anwaltliche Vertretung lehnte Milosevic, der selber Jurist ist, ab. Seine keineswegs originelle Begründung, die Rechtsprechung dieses Tribunals sei illegal, da es nicht von der UNO-Vollversammlung, sondern von dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen etabliert worden sei. Dazu Hans-Joachim Heinze.
Nun, dieses Argument von Milosevic ist nicht neu. Wir kennen es bereits aus dem Tadic-Verfahren. Tadic war der Erste, der von dem Ad-hoc-Gericht in Den Haag verurteilt wurde. Und auch Tadic machte geltend, dies Gericht in Den Haag sei ja kein auf dem Gesetz geschaffenes Gericht. Das Gericht hat dann in der Revisionsverhandlung des Tadic-Prozesses festgestellt, dass das Gericht, das Ad-hoc-Gericht zum früheren Jugoslawien, tatsächlich nicht durch ein Gesetz geschaffen wurde. Aber das hätte auch gar nicht geschehen können, da es im Völkerrecht, nicht wie im innerstaatlichen Recht, ein Parlament gibt, das Gesetze schaffen kann.
Da Milosevic es ablehnt, sich zu verteidigen, haben die Haager Richter drei Amici Curiae benannt. In der Verfahrensordnung des Tribunals in Den Haag, wie auch in den Verfahrensordnungen vieler angloamerikanischer Gerichte, sind die sogenannten Freunde des Gerichtes vorgesehen, um den Richtern eine zusätzliche Expertise zu geben. Sie sollen dem Gericht assistieren, indem sie die Interessen des Angeklagten wahren. Folgerichtig wies Milosevic daher in der dritten Anhörung Ende Oktober darauf hin, dass er mit diesen Herren nichts zu tun haben wolle. Doch vergeblich. Horst Fischer über den Balanceakt der Amici Curiae.
Das Problem im Milosevic-Verfahren ist, dass Milosevic schweigt und jedenfalls in großem Umfang geschwiegen hat bisher. Und dass diese Freunde des Gerichtes, so wäre ja wohl die deutsche Übersetzung, die üblicherweise eine neutrale Rolle einnehmen, hier in diesem Verfahren in die Rolle gedrängt worden sind, Milosevic zu verteidigen. Und es hat also die Frage gegeben, kann ein Instrument, das geschaffen worden ist, um eine unabhängige und neutrale Beratung des Gerichtes zu garantieren, in die Rolle eines Verteidigers schlüpfen. Und offensichtlich ist das inzwischen für dieses spezielle Verfahren so akzeptiert worden.
Das war Hintergrundpolitik heute. Vor dem Prozessbeginn gegen Slobodan Milosevic, der letzte Diktator Europas, wird zur Verantwortung gezogen. Eine Sendung von Jede Pilar Weißkopf, Redaktion Rolf Clement. Es folgen die Nachrichten, danach die Kommentare unter anderem zum NPD-Verbot.